Natürlich ist die Tatsache, dass André Eminger, inzwischen der dritte Hauptangeklagte, zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt werden soll, wenn es nach der Bundesanwaltschaft geht. Das ist der Hintergrund, warum jetzt zwei neue Verteidiger für ihn ins Rennen geschickt wurden. Das war zunächst Björn Clemens, ehemaliger Bundesvize der Republikaner. Der ist inzwischen schon wieder raus aus dem Rennen. Und kurz vor dem gestrigen Verhandlungstag oder einige Tage vor dem gestrigen Verhandlungstag hat sich da der nächste Strafverteidiger warm gelaufen, und zwar auf eine sehr, wie ich würde mal sagen, so eine Poser-Art, also sehr unangenehm die Selbstdarstellung schon auf seiner Homepage. Der Mann heißt Sprafke, kommt aus Karlsruhe und will jetzt quasi zum Schluss, in die Schlussphase hinein, diesen Münchner NSU-Prozess nochmal ordentlich aufmischen, will noch mal zurück in die Beweisaufnahme, um die hohe Straferwartung für seinen Mandanten, für seinen Neumandanten André Eminger abzuschmettern. Und das hat er gestern auch probiert, ist aber ziemlich an die Wand gefahren. Also er ist wirklich als Tiger gestartet, hat mächtig die Muskeln spielen lassen und ist gestern ganz schön aufgelaufen, so kann man es sagen. Also sowohl der Vorsitzende Richter Manfred Götzl als auch die Bundesanwaltschaft haben ihn lässig abtropfen lassen, haben von irregeleiteter Prozessdestruktion gesprochen und solchen Geschichten. Und er hat auch kein sehr überzeugendes Bild abgegeben. Also er war keineswegs so tough, wie er sich selber dargestellt hat, dieser Herr Sprafke, den man nicht richtig zuordnen kann. Keine Ahnung, wie André Eminger zu dem gekommen ist. Er hat, soweit wir das überblicken können, keinen rechten Hintergrund oder jedenfalls keinen eindeutigen Hintergrund. Hat dann gestern in seiner Not ein bisschen rumfuchtelnd diesen, in einer Pause übrigens außerhalb der Hauptverhandlung, einen Befangenheitsantrag ausschließlich gegen den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl gestellt. Das hatte zur Folge, dass dann der restliche Senat, also drei Mitglieder des restlichen erkennenden Senats, also desselben Senats, der den Prozess macht, sich zusammensetzen müssen und über dieses Befangenheitsgesuch beraten müssen. Das haben sie gestern zum ersten Mal auch, was uns alle völlig irritiert hat, öffentlich gemacht. Das heißt, also wir waren anwesend, haben dann gemerkt, das läuft nicht so rund. Das war der Richter am Oberlandesgericht Konstantin Kuchenbauer, der sich da mal als Vorsitzender versucht hat in dieser Besprechung oder in dieser Anhörung zum Ablehnungsgesuch. Und hat dann sehr schnell auch wieder die Segel gestrichen und dann doch alles schriftlich ausgehändigt per Unterschrift und so weiter. Das heißt also, dieser Antrag wird mutmaßlich heute abgelehnt werden gegen den Vorsitzenden. Aber, und heute beginnt die Verhandlung erst um 12 Uhr, Sprafke hat weitere Befangenheitsanträge auch gegen den ganzen Senat angekündigt. Möglich ist auch, dass weitere Ablehnungsgesuche, also Befangenheitsanträge, das ist das Gleiche, gegen den ganzen Senat von Seiten der Verteidigung Ralf Wohllebens als auch von Beate Zschäpe kommen könnte, die ihre prozessualen Rechte jetzt durch das Hickhack um André Eminger eingeschränkt sehen und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, dieses ganze Theater führt dazu, dass wir wieder mal überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass heute diese Befangenheitsanträge kommen. Damit ist diese Woche tot. Das heißt, der morgige Tag müsste aufgehoben werden. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Allerdings, und das muss man schon sagen, so wie ich es gerade schon geschildert habe, Gericht und auch Bundesanwaltschaft verlieren allmählich ein bisschen die Geduld. Das merkt man. Sie sind relativ schnell in ihren Repliken relativ eindeutig in ihren Aussagen und in ihren Zurückweisungen dieses, ja, Firlefanzes, könnte man fast sagen, den im Moment die Verteidigung Eminger, aber auch andere Verteidigungen starten. Das, natürlich muss man deren Rechte achten, das ist auch ganz wichtig, da müssen wir auch ein Auge drauf haben. man versteht überhaupt nicht, was das denn nun alles soll. Warum sollen denn nun die Verteidigungsplädoyers nicht losgehen? Was ist der Gewinn, wenn man jetzt den Prozess noch 2 Monate hinauszieht? Ich begreife es nicht. Mir fehlt allmählich auch das Verständnis und vor allen Dingen die Geduld. Und das Problem, was inzwischen alle haben, alle hecheln auf diesen Urteilsverkündungstermin zu, aber keiner weiß, wann er ist. Keiner kann es einschätzen. Wir sind stundenlang am Rumspekulieren, was noch alles passieren könnte. Und während dieser ganze Irrsinn abläuft, dieser Stillstand, dieser inszenierte Stillstand, geraten die wirklich unglaublich tollen Nebenklageplädoyers allmählich in Vergessenheit. Das verschwindet, das faded away, kann man sagen. Die Leute erinnern sich kaum noch dran. Es ist zwar jetzt, sind die Plädoyers eines Teils der Nebenklage auch in Buchform erschienen. Das ist wahnsinnig wertvoll. Das ist wirklich gut, dass das so ist. Man hat das Gefühl, irgendwie diese Wucht, die das hatte, im November, Dezember, Januar, die Plädoyers und auch, was du noch mal erwähnt hast, die Aussagen der Betroffenen selber, der Nebenklägerinnen und Nebenkläger selber, Elif und Gamze Kubaschik, Abdul Kerim Şimşek, was die alle gesagt haben, Betroffene des Kolbstraßen-Nagelbombenanschlags, das war unglaublich stark, das hat unglaublich mitgenommen über diese Monate. Und man hat jetzt im Abstand von ja nun auch schon wieder 3-4 Monaten das Gefühl, das ist in der Wahrnehmung schon wieder weg, in der Aufmerksamkeitsökonomie derer, die überhaupt noch verfolgen, was in diesem Prozess losgeht. Es ist ja auch immer häufiger so, dass die Leute sagen, wie jetzt, ich dachte, da ist schon vorbei oder das Urteil steht unmittelbar bevor. Wir können nicht sagen, es ist ein totaler Blindflug gerade.
Eben angesichts dessen, dass man irgendwie anscheinend gar nicht weiß, wann es denn weitergeht. Aber wenn es denn dann irgendwann mal weitergeht, ist es, sind eigentlich die Verteidiger der Angeklagten dran, ihre Plädoyers zu halten. Hast du da Vermutungen, welche Punkte diese Plädoyers ansprechen könnten, der Verteidiger?
Sie werden versuchen, die Beweisaufnahme natürlich anders gestrickt auszuwerten im Sinne ihrer Mandantinnen und Mandanten nach dem Motto, das, was ihnen vorgeworfen wird, wird nur auf Indizien beruhend festgestellt. Es gibt keine Beweise für die Täterschaften der jeweiligen Mandantinnen und Mandanten. Das ist ja vor allen Dingen auch die das Lamento oder auch die immer wiederholte, gebetsmühlenartig wiederholte Aussage der Verteidigung Wohlleben, dass es für den Weg der Ceska, also der Tatwaffe, keine eindeutigen Beweise gibt. Aber der Punkt ist, dass die Indizienkette, die quasi den Nachweis führt, woher die Ceska 83 über die Schweiz mehrere Mittelsmänner in Deutschland nach Jena gekommen ist und dort im Auftrage von Ralf Wohlleben, von Carsten Schulz, einem anderen Angeklagten, gekauft wurde und dann eben an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt übergeben wurde. Das ist relativ, ja, würde ich mal sagen, unerschütterlich, diese Indizienkette. Und doch wird immer wieder versucht, diese Indizienkette ins Wanken zu bringen und zu sagen, in dem Augenblick, wo es eine zweite mögliche Variante dieses Wegs der Ceska geben würde, müsste Ralf Wohlleben sofort auf freien Fuß gesetzt werden. Und darauf wird es auch ein bisschen hinauslaufen. Also von der Seite zumindest der Wohlleben und der Eminger Verteidigung bei Beate Zschäpe sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es natürlich sehr schwer, die Schuld, die sie auf sich geladen hat, zurückzuweisen. Da ist zu erwarten, dass versucht wird, sie doch eher als Opfer darzustellen, so wie sie es ja selber versucht hat in ihrer sehr umstrittenen Aussage, die ihr letztlich auch ziemlich auf die Füße gefallen ist, wo sie versucht hat zu sagen, sie war in einem Abhängigkeitsverhältnis im Untergrund, im Trio-Untergrund in Anführungszeichen, war hörig ihrem geliebten Uwe Böhnhardt, war Opfer von Gewalt innerhalb dieses Trios, was im Grunde sehr unglaubwürdig ist und schon als Schutzbehauptung sehr schnell entlarvt werden konnte. Das liegt ja nun auch schon wieder fast 3 Jahre zurück, 2,5 Jahre, dass sie ihre Aussage gemacht hat. Trotzdem wird mutmaßlich die Verteidigung von Frau Zschäpe probieren, sie doch nochmal in die mindere Schuldfähigkeit, in eine Opferrolle zu reden, um zu verhindern, dass sie Sicherungsverwahrung oder sogar eine besondere Schwere der Schuld ausgesprochen bekommt, was natürlich strafverschärfend wirkt. Der Inhalt ist absehbar, so wie ich es ungefähr geschildert habe, aber wie lange sich das hinziehen wird. Also es gibt ja diese zwei Fraktionen bei Beate Zschäpe. Zum einen die Neuverteidigung, Hermann Borchers und Matthias Grasel, die als Erste plädieren werden. Die haben jetzt doch angekündigt, dass sie anderthalb Tage plädieren werden. Hermann Borchers sprach von 120 Seiten, die er inzwischen aufgeschrieben habe. Und die wollen jetzt natürlich auch nicht diese Woche noch anfangen, weil ihr Plädoyer dann zerrissen wäre. Also da kommen dann noch so Sonderwünsche dazu. Dann käme nach dem Protokoll, könnte man sagen, die Altverteidigung von Frau Zschäpe. Wir erinnern uns an die glücklosen und unglücklichen, könnte man sagen, und auch ungeschickten drei, die Verteidigerin und die zwei Verteidiger, Sturm, Stahl und Heer. Die sind ja auch immer noch da, die sind nicht aus dem Verfahren rausgekommen und haben wahrscheinlich das Bedürfnis, schon auch noch mal kräftig auf den Putz zu hauen, sich darzustellen, dass ihre Variante des Schweigens, also dass die Angeklagte nichts aussagen soll, die bessere gewesen wäre. Die haben sich allerdings nach dem Plädoyer der Neuverteidigung mindestens eine Woche Pause ausbedungen. Das heißt, wenn jetzt diese Woche kein Plädoyer der Verteidigung mehr stattfindet, wonach es gerade ein bisschen aussieht, dann würde das nächste Woche losgehen und dann würden wir wieder eine Pause machen und dann naht ja auch schon wieder, das fasst man nicht, der Mai heran und im Mai sind sehr wenige Verhandlungstage. Das heißt, im Moment müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass es Juni wird. Also inzwischen heißt die Parole Juni, was bitter ist, weil wir auch gar nicht einschätzen können, ist es dann eher Ende Mai, Anfang Juni, ist es Ende Juni, kommt das Urteil noch vor der Sommerpause? Da hängt sehr viel auch davon ab, wie viel wird die Verteidigung wohl leben, die ja die einzige rechtsgerichtete und politisch ausgerichtete Verteidigung ist. Wie viel Raum werden die sich für ihre Propagandageschichten nehmen, die zu erwarten sind und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, der Inhalt ist relativ, wie soll man sagen, absehbar. Der Zeitablauf, das Prozedere leider überhaupt nicht.
Jetzt wird aber dieser Tag X vermutlich irgendwann kommen. Irgendwann, also hoffen wir mal drauf zumindest, dass dieser Prozess mal sein Ende findet. Dass die Staatsanwaltschaft allerdings ja ihre Haltung gegenüber dem Netzwerk NSU und den Verflechtungen auch zwischen NSU und Verfassungsschutz ändert, dafür ist es eigentlich zu spät. Was denkst du, wird da dann auch an Arbeit über den Prozess hinaus nach dem Urteil noch zu tun sein oder welche Möglichkeiten gibt es da, diesen Prozess nochmal öffentlich aufzuarbeiten?
Das ist die große Frage, die wir uns, und mit wir meine ich jetzt alle kritischen Beobachterinnen und Beobachter, Antifa-Recherchegruppen, unabhängige Journalistinnen und Journalisten, sich vorlegen müssen. Wir müssen uns fragen, wie können wir verhindern, was jetzt erstmal sehr wahrscheinlich ist, dass nach dem Urteil das Interesse an dem NSU-Komplex, dadurch, dass auch Beate Zschäpe, die zentrale Figur in der medialen Aufarbeitung, im Gefängnis verschwinden wird, dass das Interesse in den Keller fällt. Wie können wir verhindern, das Thema damit begraben wird? Es wird unsere Aufgabe sein, zu versuchen, diese offenen Fragen, das ist ja genau der Punkt. Also die Nebenklageplädoyers haben nochmal in einer so unfassbaren Dichte und meisterhaft auf den Punkt gebracht, welche entscheidenden Fragen einfach überhaupt nicht aufgearbeitet worden sind. Wir sind ja jetzt 5 Jahre in diesem vermaledeiten A101, diesem Betonsaal in München. Und auch nach 5 Jahren sind die Fragen nach institutionellem Rassismus, nach der Verstrickung des Verfassungsschutzes über V-Personen in die rechte Szene, in die hier beteiligte rechte Szene, die den NSU-Komplex konstituiert, nicht aufgearbeitet. Es ist nicht aufgearbeitet, das NSU-Netzwerk, wo wir und auch sehr viele der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter von mehreren Dutzend wenn nicht gar mehreren hundert Unterstützerinnen und Unterstützern ausgehen, die vor Ort zum Beispiel Hinweise gegeben haben auf mögliche Anschlagsziele. Das lässt sich für Nürnberg nachweisen. Das ist in Köln in der Propsteigasse der Stollendosenanschlag. Der geht eigentlich, der ist gar nicht denkbar, ohne dass da weitere Personen außer Uwe Mundlos und Uwe Böhnert und im Hintergrund Beate Zschäpe beteiligt waren. Diese ganzen Fragen sind offen. Sie sind von der Bundesanwaltschaft schon deshalb nicht ermittelt worden, weil sonst ja ihre ganze Trio-These zusammengestürzt wäre. Das haben sie also unterlassen, um ihre eigene These quasi zu sichern, abzusichern. Diese ganzen Fragen, die müssen wir über die Urteilsverkündung über den Tag X hinaus am, aktuell halten, müssen hartnäckig nachfragen, müssen laut bleiben in unseren Fragen, wann denn das wohl geklärt werden wird. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die vor uns steht. Und ich denke, das muss sich eine Linke, eine kritische Szene wirklich vorlegen, diese Frage, und überlegen, wie können wir das machen. Es gibt zum einen natürlich die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, die zum Teil noch weitergehen. Möglicherweise kommen auch noch neue NSU-Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern dazu. Schön wäre auch Berlin, wäre Hamburg, Niedersachsen und so weiter. Also es gäbe da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so, untersuchungsmäßig. Und diese Untersuchungsausschüsse könnten uns die Möglichkeit geben, die Themen doch auch immer wieder aufzugreifen und zu fragen, was ist jetzt da? Was ist mit den offenen Fragen? Was ist mit dem Verfassungsschutz? Inlandsgeheimdienst in diesem ganzen Komplex drin, das ist eine der ganz zentralen Fragen. Der organisierte Neonazismus, das Unterstützernetzwerk, ich habe es schon gesagt, das sind die Fragen, denen wir hinterher nicht nur nachgehen müssen, sondern die wir öffentlich laut und unüberhörbar immer wieder formulieren müssen, bis sie vielleicht tatsächlich irgendwann beantwortet sind.